Ja, willkommen beim letzten Part, dem sechsten Part, Thema Web Services. Hier schauen wir uns einfach nochmal an, wie wir auf die Daten zugreifen können, außerhalb von unserem Mobiltelefon eben oder Tablet oder Ultrabook oder also einfach von unserem Device, sondern wir können wir eben auf Daten zugreifen, außerhalb eben oft von der Cloud aus, von irgendeinem Webservice, irgendwas, was eben im Internet steht. Und hier betrachten wir uns erstmal an, was sind Webservices. Dann, was ist eigentlich so eines der besten Arten an Webservices für unsere Cross-Plattform-Entwicklung? Wir werden uns da mal mit den ASP.NET Web API beschäftigen und greifen direkt von unserem Gerät drauf zu. Okay, starten wir direkt mal. Und zwar mit dem Thema, was sind denn überhaupt Webservices? Webservices sind eigentlich nichts anderes, muss man sich vorstellen, als dass man eigentlich eine Webseite zur Verfügung stellt, die eben über Port 80, über HTTP überall aufgerufen werden kann. Nur ist diese Website nicht fürs bloße Auge bestimmt, sondern eben, dass einfach Geräte diese Website im Hintergrund aufrufen und zwar auch dann den Inhalt nicht in einem Browser darstellen, sondern einfach nur dieses HTML, also was ja nichts anderes ist wie XML, auszuwerten und das in Daten zu konvertieren. Das Besondere daran ist eben, dass eben egal auf welchem Gerät, man kann halt immer auf Port 80 zugreifen. Wir brauchen keine zusätzliche Firewall. XML ist auch lesbar fürs menschliche Auge. Das heißt, wenn man dann da irgendwas ermitteln und testen will, ist das alles kein Problem. Wie man dann hier schön in der Grafik sieht, wir haben links Smartphones, wir haben dann an zweiter Stelle Tablets, dann kommen Ultrabooks und dann kommen Computer. Also alle Geräte können ganz einfach über Port 80 auf einen Cloud-Dienst, also einem Server, der einen Webservice hostet, zugreifen. Wir können dann eben entscheiden, möchten wir, dass die Datenkommunikation über purem XML stattfindet oder über JSON. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Arten von Webservices. Es gab eben so früher die Standard-WSDL-Webservices, die haben halt wirklich ganz viel umfangreiches XML versendet. Es ist natürlich praktisch, jedes Device versteht sofort, was gemeint ist, weil halt durch dieses umfangreiche XML wirklich beschrieben wird, wie denn die ganzen Datentypen aussieht. Aber was sich immer mehr durchgesetzt hat, ist zum Beispiel einfach die REST-Funktionalität, was dafür steht für Representational State Transfer. Und hier sagt man, man möchte also wirklich nur noch kommunizieren, nicht mehr durch spezielle Parameter und XML, durch XML-Methoden, die dann irgendwo zurückgegeben werden. Nein, man möchte also wirklich einfach nur direkt die Funktionalitäten nutzen, die HTTP bereits bietet. Das heißt, man sieht es hier an diesem Beispiel. Wir haben hier die Webadresse, in dem Fall jetzt erstmal Localhost. Dann wollen wir eine Funktion aufrufen, die heißt Customer. Und wenn wir einen speziellen Customer wollen, geben wir einfach nochmal mittels Slash 1, was zum Beispiel für ID 1 von einem Kunden steht, mit ein und schon erhalten wir zum Beispiel eine XML- oder JSON-Datei. Und möchten wir jetzt irgendwas löschen oder hinzufügen etc., das können wir eben alles nur direkt per URL und das ist halt ein Riesenvorteil. Dann habe ich ja gleich erzählt mit dem WSDL-Standard von früher, dass man hier eben eine richtig große XML-Datei geliefert bekommen hat und dass wir dennoch die Möglichkeit haben, auf JSON zu setzen. Was ist aber bitte JSON? JSON hat sich immer mehr durchgesetzt, denn JSON ist eben nichts anderes wie JavaScript Object Notation, also nicht nur ein Killer aus einem Horrorfilm. Und der Riesenvorteil ist, dass es ebenfalls, genau wie XML, sehr gut lesbar ist fürs menschliche Auge, wenn man da mal dazwischen guckt, weil ansonsten soll ja nur die Maschine das Ganze lesen. Und das, was über die Leitung geschickt wird an Kommunikation, ist viel kompakter als XML. Wir sehen auf der rechten Seite zum Beispiel, wie das JSON-Format aussieht. Man hat hier weniger eckige Klammern, viel weniger Wörter, die jetzt genau beschreiben, in welchem Baum man sich befindet, sondern es ist wirklich sehr, sehr kurz und kompakt gehalten. Und das bietet halt eben eine sehr hohe Performance, wenn man hier mittels JSON eine Datenkommunikation aufbaut. Vor allem der nächste Vorteil ist, wenn JSON auf einem Endgerät landet, wo man halt direkt irgendwo schon im Web weiterarbeitet. Das heißt, eben wie bei uns, wir haben eine HTML-App oder wir programmieren eine Webseite, die einen JSON-Aufruf im Hintergrund ausführt, erhält man halt einfach schon fertige JavaScript-Objekte. Das heißt, man muss nicht irgendwo noch was konventieren oder ändern, sondern es sind einfach schon fertige Objekte, die man direkt gleich auf der Oberfläche anzeigen und nutzen kann. Ein Nachteil hat es natürlich, wenn man alles kompakter hält und weniger beschreibt. Man ist halt beschränkt auf Standarddatentypen, wie zum Beispiel ein Null-Wert, das sehen wir hier rechts unten bei Partner schön, wird dann einfach nur durch ein Null dargestellt. Dann haben wir einen boolischen Wert, das ist hier zum Beispiel eben einfach true oder false. Dann haben wir die Zahl, Zahlen, das dargestellt werden, Zeichenketten, Mustermann, ein Array sehen wir hier bei Hobbys und ja, Objekte mit Eigenschaften. Das haben wir halt beschränkt. Klar, wir entwickeln ja unter C-Sharp, .NET ganz komplexe Objekte, eigene Klassen. Da muss man sich aber keine Sorgen machen, denn was ich jetzt gleich als nächstes zeige, ist diese Art von Webservice, wenn man diese bereitstellt, die serialisieren automatisch unseren Objekt in gültige JSON-Objekte. Man muss sich halt das Ganze dann nur nochmal auf der Client-Seite selber beschreiben oder selber heraussuchen, welches Property irgendwo existiert. Aber ansonsten hat sich das stark durchgesetzt, die Restkommunikation. Man möchte eigentlich, egal von welchem Gerät, auch beispielsweise vom Browser aus, mittels REST auf die Webservices zugreifen und als Ergebnis möchte man immer JSON. Warum und wie bequem das ist, das sehen wir ja, sobald wir direkt für unser Gerät dann etwas entwickeln. Aber mit was können wir jetzt unter .NET am einfachsten und am schnellsten einen Webservice bereitstellen? Viele werden jetzt bestimmt sagen, WCF. Nein, muss Sie leider enttäuschen. Es gibt sogar schon eine noch bessere und neue Methode. Und zwar kommt es von dem ASP.NET-Team und es lautet die ASP.NET Web API. Ist sozusagen ein Bestandteil von ASP.NET. Das Besondere aber eigentlich daran ist, dass es auch unabhängig von ASP.NET verwendet werden kann. Also es heißt, man muss es nicht. Man kann sogar auch unabhängig vom IIS diesen Webservice selbst hosten. Es wird halt einfach nur direkt als Standard von den ASP.NET Projektvorlagen zur Verfügung gestellt. Sehr angenehm ist, es ist halt von Standard aus bereits REST. Also es wird direkt alles immer per URL kommuniziert und als Standardrückgabetyp ist es JSON. Man kann aber auch in den Optionen sagen, ich möchte das bitte als XML, wobei wir ja wissen, JSON ist viel kompakter und gerade wenn man beim Client mit HTML arbeitet, ist das von enormem Wert. Ja, und das Schöne ist auch noch an der Web-API, gerade wer schon mit WCF gearbeitet hat, es ist sehr, sehr einfach, dass man hier einen Webservice bereitstellt und sehr leichtgewichtig. Und das werden wir jetzt auch sehen, dass wir das Ganze mit wenigen Klicks auch machen können. Dazu öffnen wir jetzt einfach mal Visual Studio. Und legen dazu ein neues Projekt an. Anschließend müssen wir darauf achten, dass wir hier Visual C-Sharp ausgewählt haben, dann auch noch das Web. Und dann sehen wir schon, haben wir hier auch schon die Möglichkeit, eine ASP.NET Web-Anwendung anzulegen. Und das wird extra unser Cloud-Service. Der Web-Service kann man natürlich auch so direkt schreiben, aber Cloud ist ja der absolute Trend, deswegen nennen wir das auch so. Und uns reicht eigentlich ein komplett leeres Projekt. Wir wollen natürlich die Web-API nutzen und lassen uns das Projekt erzeugen. Ja, wurde das Projekt angelegt, dann können wir auch schon unsere Datenklasse erzeugen, die wir ja übermitteln wollen. Und das wären hier zum Beispiel einfach mal Produkte. Also Rechtsklick, hinzufügen, Klasse. Die Klasse nennen wir jetzt hier auf Englisch Product. Product. Wichtig ist natürlich, dass diese Klasse public ist und der fügen wir jetzt einfach mal ein paar Properties hinzu. Das wäre erstmal Public Int ID. Get und Set. Dann kommt noch ein Property mit dem Wert String, das wäre dann der Name. Get Set und dann können wir noch einen Preis dazu geben. Public Double Price. Get und Set. Ja, und so haben wir jetzt auch schon unseren ersten Datentypen fertig. Und jetzt wollen wir eigentlich in dem Sinne einen richtigen Webservice bereitstellen, der uns diese Datenklasse mit Daten natürlich über das Internet vertreibt. Und dazu wechseln wir hier zu den Controllers und fügen jetzt eine neue Funktion hinzu. Der Unterschied zu den klassischen Webservices gegenüber den Web-API ist es, dass man zum Beispiel immer eine Funktion zur Verfügung stellt und zu dieser Funktion ein komplettes CRUD. Und jede Funktion ist eigentlich ein eigener Controller. Früher hat man bei einem Webservice eigentlich so alle gängigen Funktionen, die irgendwo zu einem Kontext gepasst haben, in eine Webservice-Klasse hinzugefügt. Hier wollen wir also nur einen Controller und das wäre dann unser Product-Controller und wir brauchen die Web-API-Controller leer. Genau, das wäre jetzt eben, wie schon gesagt, der Product-Controller und so wie man den Namen betitelt, was vor Controller steht, so ruft man später per URL auch noch diesen Webservice auf. Das Controller braucht man dann nicht mehr dazu schreiben, das wird automatisch herausgefiltert. Also wir wollen jetzt auf Product zugreifen, wobei wir können eher sagen, standardmäßig erstmal über Product. Und wir sehen, hier ist der leere Controller. Wichtig ist natürlich, dann leiten wir von der Basisklasse API Controller ab. Und wir wollen jetzt einfach mal ein Beispiel Dummy-Datensatz anlegen, mit dem wir so arbeiten können. Das Ganze soll auch read-only sein. Das erzeugen wir also wirklich nur einmal. Ist dann eben ein Product Array, was wir anlegen möchten. Wir müssen natürlich das Using hinzufügen. Dann ist das Ganze ja eigentlich auch ein Feld und deswegen mit Unterstrich New Product. Und da wir das Ganze hier noch füllen müssen mit Daten, tun wir das Ganze direkt hier mittels den Constructor Feature. Und hier erzeugen wir einfach ein paar neue Product Elemente. Und zwar gibt es hier zum Beispiel ID 1 mit dem Produkt Windows Phone. Der Preis wäre zum Beispiel 99 Euro. Dann legen wir nochmal ein Produkt an. New Product. Die 2, da wäre der Name Windows 8 und bekommt den Preis von, was kostet es noch, 29 Euro. Und dann haben wir jetzt einfach mal zwei leere Produkte angelegt, mehr brauchen wir auch noch gar nicht. Okay, jetzt geht es aber darum, dass wir natürlich Funktionen zur Verfügung stellen für den Products Controller. Erstmal die Standardfunktion, die aufgerufen werden soll, das ist eigentlich eine Methode, die einfach nur kein Parameter entgegennimmt und sehr wichtig ist, dass sie von dem Namen her auch das bekommt, welche HTTP-Funktion sie erfüllen soll. Und es sieht folgendermaßen aus. Erstmal wollen wir erstmal bei dem Webservice einfach alle Produkte zurückgeben. Und das wäre numArable vom Typ Product, so eine Liste von Produkten und das können wir jetzt mittels get nennen. Das heißt get, dass der Methodenname mit get anfängt, ist eben sehr wichtig und danach, wie wir die Methode nennen, ist eigentlich total egal. Wir können jetzt zum Beispiel auch sagen get all products. Products. Und was macht man hier? Eigentlich eben nichts anderes, dass wir das zurückgeben, was wir bereits erzeugt haben, als Feld. Jetzt fehlt natürlich die Klammern. Und das reicht auch vollkommen aus. Jetzt bekommen wir alle Produkte über diesen Webservice zurückgereicht. Schauen wir uns auch einmal an. Man kann das Ganze direkt auch im Internet Explorer testen. Einfach die Taste F5 drücken oder oben hier auf dem Internet Explorer Pfeil. Das Ganze ist hier natürlich automatisch localhost. Und wenn man nichts macht, sieht man natürlich hier einfach eine verbotene leere Seite, weil ja auch eigentlich gar nichts da ist. Weil über die Web API Schnittstelle greift man immer per URL standardmäßig eben zusätzlich mit dem Parameter API zu und dann so, wie die Funktion heißt. Und das war ja bei uns Products. Und wir sehen, er hat die HTTP-Verarbeitung entgegengenommen und nun liefert er uns automatisch eine JSON-Datei zurück. Und wenn wir die öffnen, können wir das Ganze im Editor öffnen und wir sehen auch, wie kompakt uns das Ganze geschickt wird. Erstmal sehen wir, hier ist dieses Array-Zeichen und innerhalb von den Array-Zeichen sieht man dann auch sehr schön die einzelnen Properties mit ihren Werten, wie er das Ganze automatisch gemappt hat. Und das ist halt schon mal richtig cool. Was man natürlich noch machen kann, ist, dass wir hier auf Public zugreifen, bieten dann zum Beispiel HTTP Action Result mit Get Product. Hier ist auch wieder wichtig Get und jetzt, wenn man zusätzlich einen Typ mitgibt, wie zum Beispiel Int mit ID, wird erkannt, wenn wir zusätzlich nochmal was aufrufen mit ID, dass dann automatisch diese Methode aufgerufen wird. Und so können wir uns auch erstmal das passende Produkt raussuchen. Product ist gleich, und haben wir natürlich unsere Products. Wir wollen natürlich das erste oder null dieselbe ID hat, als das, was mitgegeben wurde. Das ist hier Lambda Expression. Worauf ich jetzt leider nicht eingehen kann, weil sonst etwas mehr Zeit beansprucht wird. Soll man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man das nicht kennt. Extension Methods mit Lambda Expressions. Und danach überprüft man halt einfach nur, weil wir haben hier First or Default. Default heißt, ist nichts gefunden worden, ist dieses Objekt null. Darum überprüfen wir, ob das Produkt gleich null ist. Wenn ja, müssen wir über den Webservice natürlich erstmal eine Meldung zurückgeben mittels not found Aufruf. Andernfalls machen wir einen Return OK und können als Parameter unser Ergebnis mitgeben. Das ist in dem Fall unser Product. Das war auch schon alles, um zum Beispiel ein einzelnes Produkt zurückzugeben. Und das testen wir doch gleich mal aus. API, Products und was nehmen wir denn für eine ID? Also man trennt hier das Ganze wieder mit Slash und das machen wir jetzt zum Beispiel mit der ID 2. Zack, bekommen wir ein Ergebnis zurück. Das heißt uns wirklich das Produkt mit der ID 2 nur zurückgibt. Wäre in dem Fall Windows 8. Also ist richtig stark. Ich empfehle auf jeden Fall, dass man sich da nochmal ein ausführlicheres Tutorial anschaut zu dem Thema. ASP.NET Web API, so kann man also wirklich sehr schön über einen Server etwas Logik zentralisieren. Das Schöne ist ja hier eben, hier können wir wieder mit C-Sharp, Visual Studio richtig komplexe Anwendungen bauen, Daten halten, alles miteinander verknüpfen und die App auf den ganzen Devices, die kann man eben leichtgewichtig mittels JavaScript entwickeln, die eigentlich nichts anderes macht, wie dann die Daten abzuholen und anzuzeigen. Wichtig ist jetzt, um weiterzumachen, wir starten das Ganze und lassen es gestartet, weil der Dienst muss laufen im Hintergrund und Visual Studio soll jetzt derzeit erstmal unseren Webservice hosten. Das minimieren wir jetzt auch erstmal und nun möchten wir auf diesen Webservice, der im Hintergrund läuft, hier drauf zugreifen. Und dazu habe ich eigentlich unser bereits erzeugtes Projekt Hello All Devices nochmal geöffnet. Und jetzt möchte ich erstmal noch etwas hinzufügen auf die Oberfläche. Okay, unsere Oberfläche, die ist eigentlich schon richtig recht voll. Das heißt aber dennoch, ich möchte hier drauf weiterarbeiten. Das heißt, ich füge einfach mal hier oberhalb von dem Akklerometer eine List View hinzu. Wir wollen also so etwas wie eine Listbox. Das füge ich jetzt hier einfach mal oben ein über diesem Feld. Und anstatt wir jetzt halt eben diese fertigen List-Items sehen, möchte ich natürlich, dass meine Produkte angezeigt werden. Und dazu braucht natürlich meine List View erstmal einen Namen. Das wäre zum Beispiel einfach mal die Product Result. Ja, lassen wir es nur Products. Product Box, so können wir sie nennen. Das ist wichtig. Die einzelnen Items entferne ich jetzt mal nicht. Wichtig ist halt zumindest, dass eine da ist. Also das können wir wegmachen. Schon gesagt, wichtig ist, dass ein Item da ist, weil leider derzeit der Designer sonst die ganze List View entfernt. Das ist aber nicht so schlimm, weil man natürlich zur Laufzeit erstmal auch das Ganze lernen kann. Okay, List View Products, haben wir den Namen gegeben, fertig. Ich kopiere mir hier nochmal den Namen, Steuerung C, und wir wechseln in die Code-Welt. Und da wir hier schon bereits einen Haufen JavaScript-Code haben, möchte ich auch mal zeigen, wie man das Ganze eigentlich auch schon sauber hinkriegt. Ich lege mir mal hier im JavaScript-Verzeichnis eine neue Datei an. Das ist also mein Repository.js. Wichtig ist immer, Repository ist eigentlich immer ist so ein Pattern. Das sagt man immer, das ist die Klasse, die sich um die Datenkommunikation kümmert. Von außen ist es egal, wo man sie also nutzt, wie die Daten abgerufen werden, aber sie macht es. Okay, als erstes legen wir uns doch meine Variable an mit URI. Und hier kommt eigentlich nichts anderes rein, wie eigentlich die Adresse zu unserem Webservice. Und die lautet ja hier folgendermaßen. Ich habe diese Webseite noch geöffnet, die darf ich ja nicht schließen, sonst wird der Dienst beendet. Wobei, es müsste hier noch in der Erinnerung sein. In der History, Steuerung C, Steuerung V und so haben wir eigentlich auch schon komplett unsere URL eingetragen, wo abgefragt werden soll. Und nun erzeugen wir eine leere neue Function. Und diese heißt Load Products. Da geben wir jetzt auch keine Werte mit, wir wollen ja jetzt einfach alle laden. Und jetzt greifen wir eigentlich nur auf eine Standardfunktionalität, die uns hier schon über die Intel App, übers Intel App Framework zur Verfügung gestellt wird oder was halt auch über jQuery zur Verfügung gestellt wird. Nämlich wir rufen hier mittels $.deGetJSON Function auf. Und der geben wir eigentlich nur per Parameter die URI mit. Dann wird auch schon der Call gemacht und sobald das JSON-Objekt vom Service zurückgegeben wird, landen wir in dem Bereich Done. So heißt die Function, die dann aufgerufen wird. Und der muss man auch eine Function durchreichen mit einem Rückgabewert. Das wäre in dem Fall einfach die Data, die Daten. Dann brauchen wir noch einen Funktionsbaum, wo wir dann die Logik implementieren. Und wenn irgendwas daneben geht, brauchen wir noch die Fail-Function. Function. Das Ganze wäre hier ein GQXHR-Wert. So nennt sich das Parameter. Ich nenne einfach mal die Parameter, wie sie drinnen standen. In der Dokumentation, dann Textstatus. Und natürlich der klassische Error. Und hier soll jetzt einfach nochmal eine Messagebox ausgegeben werden mit den Fehlermeldungen. Wenn da irgendwas jetzt schief läuft, dass wir das auch gleich sehen. Okay, dann wollen wir natürlich die hauptsächliche Logik noch implementieren. Was passiert, wenn natürlich alles erfolgreich war? Erstmal müssen wir natürlich die Liste leer machen. Wie ich schon gesagt habe, das können wir dynamisch zur Laufzeit. Das machen wir jetzt auch. Erstmal kopiere ich mir nochmal den Namen. Ich wollte eigentlich gar nicht zum Emulator. Ich wollte in den Designer. Dazu wechsle ich zur Index-Datei, dann Design-Modus dieser Datei. Product-Box hieß ja das Ganze, genau. Ich mir hier Steuerung C. Dann kommt hier Dollar. Raute Steuerung V. Wir wollen also auf diese Box zugreifen. Punkt HTML. Und wir wollen, dass der Inhalt, ein leerer Inhalt erstmal gefüllt wird. Anschließend, weil das ja ein Array ist, was wir hier als Rückgabewert kriegen von unserem Webservice, müssen wir das natürlich mit einer Schleife durchlaufen. Das heißt, es gibt hier in JavaScript extra die Vorschleife. Das heißt, wir haben eine Variable vom Typ Index. Das ist ja ein Index, eine Zahl, die hier geliefert wird in Data, so nach jeder Runde. Und jede Runde möchten wir, dass natürlich der Products Box etwas mitgegeben wird. Da rufen wir nicht direkt HTML auf, weil wir wollen ja nicht immer kompletten Inhalt neu hinzufügen, sondern immer etwas ranhängen. Und dazu gibt es die Append Function. Und der geben wir jetzt einfach einen einfachen JavaScript-Code mit. Und das war es dann auch schon. Der HTML-Code für eine Liste wäre hier zum Beispiel li und es endet natürlich auch mit li. Zwischendrin müssen wir natürlich unsere Daten noch anzeigen lassen. Mittels Pluswert. Das wäre hier in dem Fall data. Index. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass wir wissen, wie die Properties heißen von den Objekten. Das ist, wo ich gemeint habe, was halt so der Nachteil ist, eben an JSON und allem drum und dran, dass wir jetzt hier keine IntelliSense dafür bekommen. Das heißt, man muss es einfach vorher wissen. Es werden jetzt hier zwar Dinge angeboten im IntelliSense, aber man sieht schon an der kursiven Schrift, dass das auch nicht sicher ist für Sie. Fürs Tool. Okay, und jetzt fügen wir da einfach noch mal eine kleine Formatierung hinzu. Hier einfach mal leer. Und dann wollen wir halt, dass immer der passende Preis angezeigt wird. Und der Preis wäre ja hier in dem Fall Data Index Price. Plus, und dann machen wir einfach hier mal ein Eurozeichen. Okay, das dürfte auch schon alles sein. Können hier nochmal einen Leerer machen, schaut vielleicht schöner aus. Dass hier immer der Produktname, Doppelpunkt und dann der Preis dasteht. Dass das Ganze funktioniert. Anschließend Steuerung S speichern wir das Repository. Jetzt ist natürlich noch klar, wir müssen diese JavaScript-Datei erstmal auch irgendwo referenzieren und das Ganze ausführen. Dazu gehen wir in den HTML-Code noch einmal. Referenziere das Ganze hier. Skriptbereich. Der Type ist hier Application JavaScript. Source. JavaScript und hier kriegt man es auch sehr schön gleich mit den IntelliSense angeboten. Sehr angenehm und schon wird unsere JavaScript-Datei initialisiert und dass natürlich die Funktion aufgerufen wird, das müssen wir hier, wenn dann eigentlich das Gerät fertig ist, einmal aufrufen. Und das wäre ja Lord. Ah, es wird nicht angezeigt. Das IntelliSense Steuerung S. Einmal speichern. Lord Products. Okay, leider ist hier gerade kein IntelliSense, aber vielleicht funktioniert es gerade bei mir nicht. Ich mache lieber auch nochmal ein Copy-Paste. Nicht, dass ich hier natürlich irgendwas mich vertippt habe. Okay, nee, hat gepasst. Steuerung S. Und nun müsste alles vorbereitet sein, dass jetzt hier die Funktion aufgerufen wird, die wir hier entwickelt haben. Der Webservice wird aufgerufen. Hier mittels URI, wenn er dann fertig ist, erhalten wir die Daten hier. Erstmal machen wir die Box leer und dann werden die Daten einzeln in diese Box hinzugefügt. Und bei einem Fehler hoffe ich jetzt mal, dass wir keine Meldung bekommen. Und das schauen wir uns jetzt doch einmal an, den Emulator, ob es geklappt hat. Ah, sehr schön. Hat schon gesehen, hat es ja schon geladen. Kannst du natürlich auch nochmal auf einem anderen Device ausprobieren. Und sehr angenehm. Also er lädt also hier direkt die Daten vom Webservice. Wir sehen es also direkt in der Mitte vom Bildschirm. Schauen wir uns die Zusammenfassung an, das Fazit. Wir haben eine Übersicht gewonnen, was überhaupt Webservices sind. Und wir wissen jetzt, dass REST sich als guter Standard etabliert hat, JSON ein kompaktes JavaScript-Datenformat ist und die Web-API ideal ist für die Entwicklung von Webservices und es einfach ist, mit dem Intel XDK auf Webservices zuzugreifen. Also man hatte gesehen, es war einfach nur ein bisschen JavaScript-Code nötig. Das Schöne ist ja bei JSON, wir konnten das direkt der Oberfläche so mitgeben, wie wir es gekriegt haben. Es wurde gleich erkannt und ja, es ist eigentlich eben sehr, sehr einfach und simpel und ich kann jedem empfehlen, wer noch nichts gemacht hatte mit ASP.NET Web API, sich das genauer anzusehen. Man sieht ja, man kann ideal für die Cross-Plattform-Entwicklung diesen Dienst nutzen, die damit bereitgestellt werden. Und das war es leider auch schon. Ich hoffe, es hat euch viel, viel Spaß gemacht. Und jetzt dann ran an die Tasten, entwickelt ein paar Apps. Ich bin gespannt, was ihr so alles entwickelt. Ihr dürft mir gerne jederzeit per E-Mail schreiben oder Fragen stellen. Ich stehe euch gerne jederzeit zur Verfügung. Wenn ihr gerne interessiert seid an ein Training oder an eine Beratung, stehe ich euch natürlich auch jederzeit gerne zur Verfügung, wenn es auch irgendwie andere Punkte betrifft, wie die Architektur bei euch im Projekt oder zu irgendwelchen anderen Technologien. Meldet euch einfach bei mir. Ich freue mich auf jeden Kontakt. Und die neuesten Informationen auch zum Intel XDK gibt es dann bei mir unter Facebook und Twitter. Das steht aber alles unter meiner about.me-Adresse, die ich vorhin mit angegeben habe. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß. Vielen Dank für die Teilnahme. Tschüss.